Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner. Eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen zu Lieblingsgegner, eurem besten Brettspiel-Podcast überhaupt.
Das geht gar nicht. Also vielleicht sollte ich doch lieber die Begrüßung übernehmen. Das klang jetzt schon ein bisschen sehr selbstverliebt. Und du hast auch gar nicht gesagt, welche Folge wir haben. Das ist die dritte.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem Podcast Lieblingsgegner. Wir haben heute die dritte Folge und mir gegenüber, heute ganz, ganz weit weg, sitzt der Simon.
Sehr angenehm ist es, hier so weit weg zu sitzen. Das klingt komisch, aber bei der letzten Aufnahme im Hotelzimmer in München, das war schon sehr, sehr nah.
Da saßen wir wirklich nebeneinander.
Ja, und man hat es, glaube ich, auch im Ton gemerkt, zumindest die Audiophilen unter euch werden es vielleicht gemerkt haben. Aber es ist auch nicht so schlimm. Jetzt haben wir quasi, also wir sind in der Findungsphase unseres Standard-Setups, sitzen hier in unserem wunderschönen Wohnzimmer.
Und ein paar Meter auseinander.
Ordentlich ein paar Meter auseinander. Ich habe keine Kosten und Mühe gescheut.
Ein bisschen posen, dass unser Wohnzimmer so groß ist, dass wir jetzt hier ein paar Meter auseinander sitzen.
Es sind tatsächlich, ich hätte jetzt geschätzt, das dürften schon so 4 Meter sein.
Aber dazu sollte man sagen, dass unser Wohnzimmer
längs ist.
Ja, und vor allem, dass dann Durchbruch quasi zum Esszimmer ist.
Also zum Spielezimmer, es ist kein Esszimmer, wir essen da nicht.
Ja, aber also ich sitze fast im Esszimmer quasi.
Manchmal ist es auch ein mobiles Homeoffice.
Meistens.
Aber es hat zumindest einen großen Spieletisch und es hat eine Spieldecke bzw. eine Spielmatte. Ja, schön, dass wir uns hier wieder zusammengesetzt haben bei unfassbar warmen Temperaturen.
Es geht heute eigentlich noch. Es wird ja noch schlimmer.
Ja, ich sitze auch so halb in der Sonne. Also ich merke, dass es hier so 1-2 Grad wärmer ist als bei dir da drüben hinten. Hallo.
In der Riesenhalle.
Ich könnte ja so Hall einfügen.
So ein Echo.
Ne? Vielleicht so das Vorgeplänkel am Anfang ist auch irgendwie nervig, ne? Aber trotzdem, ich muss immer noch sagen, die dritte Folge, wir produzieren ja auch ein bisschen vor, damit wir auch gleich zum Einstand tolle Themen haben. Und wir haben immer noch kein Cover-Artwork, sind aber voll dran. Und wenn das alles funktioniert, bin ich sehr, sehr stolz. Das wird richtig cool.
Und dann werden die Folgen hochgeladen, oder?
Und dann werden die Folgen erst hochgeladen natürlich. Mhm. Und das Intro habe ich tatsächlich letzte Woche Freitag mit dem Nico zu Ende gemacht. Es hat richtig Bock gemacht. Ich hoffe, euch gefällt's. Schreibt uns wie immer gerne Feedback an die Mail oder den Instagram-Account. Und wenn ihr Bilder von den Spielen sehen wollt, die wir heute besprechen, zusätzlich natürlich zu den ganzen Links, die ihr unten bei uns in der Beschreibung findet, zu BoardGameGeek und so weiter, ja, dann schaut bei Instagram vorbei. Da laden wir dann passend zu der Folge die Bilder hoch. So ist der Plan.
Okay.
Jetzt tust du so überrascht, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt.
Ja, irgendwie dachte ich, du hättest den schon gemacht, den
Ich habe den Instagram-Account natürlich auch schon gemacht, aber wir haben erstens noch keine Folge hochgeladen und zweitens fehlt ja noch das Artwork.
Ach so, ne? Aber das ist halt super seltsam, wenn die Leute jetzt schon 2 Folgen gehört haben und sich die dritte Folge anhören und wir jetzt sagen, wir haben noch keine Folge hochgeladen.
Ja, das ist seltsam. Das darf
das
auch seltsam
ist,
sein.
Sehr verwirrend.
Aber die sollen das auch wissen, ruhig, finde ich. Denn diesen Start, den gönnen wir uns so. Ich glaube, dann ist es auch generell vielleicht ein bisschen interessanter. Wir haben heute ganz tolle Themen mit. Wir haben ein großes Kampagnenspiel, was wir beide total super fanden, zu Ende gespielt. Wir haben ein neues Kampagnenspiel abgebrochen.
Wow. Direkt super positiv.
Wir haben ein neues Stichspiel dabei, was ich ziemlich cool fand. Und wir haben ein Guilty Pleasure von mir. Ich habe ja nicht so viele.
Ach, ja.
Ich finde, im Brettspielbereich ist es sowieso schwer, über Guilty Pleasures zu sprechen, weil ich glaube, außer Monopoly gibt es jetzt nicht so viele bekannte Brettspiele, wo man jetzt sagt, okay, da könnte man jetzt irgendwie ein Guilty Pleasure haben, auch wenn ich Monopoly auch wirklich nicht gut finde. Aber das heute, das werdet ihr nachvollziehen können, dass das zumindest nicht das größte Ansehen hat. Und Simone teilte auch meine Meinung überhaupt nicht. Und trotzdem hatten wir eine wunderbar lustige Partie, also zumindest in meinen Augen.
Ist das so?
Und dann gucken wir mal, wie viel wir noch schaffen ansonsten. Wir müssen ja auch ein bisschen auf die Zeit gucken und uns vielleicht sonst auch für die nächste Folge noch was aufsparen. Aber Da sind auch noch einige andere Titel, die wir jetzt ein paar Mal gespielt haben, die auch Spaß gemacht haben, aber wo wir auch gesagt haben, die müssen wir jetzt noch ein paar Mal spielen, bevor wir drüber sprechen. Aber fangen wir doch mal an mit einem Titel, über den wir nicht mehr sprechen müssen, also den wir nicht mehr spielen müssen, um darüber zu sprechen. So, das ist nämlich der Grund, weil wir es zu Ende gespielt haben.
Ach so, ich dachte gerade, was kommt jetzt? Jetzt hast du mich so komplett verwirrt.
Starten wir mit Aridia.
Ja.
Ich würde sagen, eines der Kampagnenspiele dieses Jahres oder des letzten. Wann haben wir es angefangen? Müsste ich jetzt auch nochmal schauen. Ich glaube, letztes Jahr haben wir das.
Oder?
Ja, aber bist du dir sicher?
Ja, nee.
Nee, jetzt bist du dir auch nicht mehr sicher. Ich gucke gerade nach. Ach ja, wir haben ja schon Juni. Ja, klar. Doch, dieses Jahr haben wir es tatsächlich erst angefangen. Ende Januar. Und es ist ein Spiel, was gemacht wurde von dem Designer, der unter anderem auch das wundervolle Xia gemacht hat, was wir beide auch total schön finden, das Space Exploration Sandbox Spiel. Aber bei Aridia geht es um eine strikte Story oder eine Open World, eine abgesteckte Handlung, in der wir als Helden oder auch Nicht-Helden
ja eher ja Nicht-Helden. Ne?
Ja, warum geht's,
Simone? Ja, wir sind Exilanten und müssen uns unsere Freiheit wieder verdienen.
Genau.
Genau, und dafür gibt es jedes Jahr quasi, ich sag mal, so eine Art Challenge in dieser Welt.
So ein Wettrennen
auch,
ne?
Dass man Squills verdient, indem man quasi Leuten hilft und die dann als Bezahlung bekommt, für welche Dienste auch immer. Und genau, wir sind eben Exilanten in dieser Welt. Wir bereisen den Kontinent und erleben Abenteuer, helfen Leuten, helfen guten Leuten, helfen schlechten Leuten, kämpfen, haben Spaß und erleben viele spannende Dinge auf unserem Weg.
Ich finde, das klingt so ein bisschen. Squills zu finden. Ja, genau. Und dieses Squills, irgendwie fühlt sich das auch so ein bisschen an, als wären wir irgendwie. Wie nennt man das denn, wenn man hier verurteilt wird und dann Sozialstunden hier so ableisten muss, so ein bisschen?
Ja, genau,
ne?
Es ist so ein bisschen, ja, sehr, schon irgendwie, ist, ne?
Also die Geschichte ist sehr außergewöhnlich und man muss davor sagen, hier erwartet keine epische Fantasy-Geschichte, sondern es ist eher ein großes Worldbuilding. Also bis zum Ende erfahren wir mehr über diese Welt, zu dem wir aber auch nur einen ganz kleinen Abschnitt bereisen können, weil wir eben Exilanten sind und verbannt wurden. Und wir sind in diesem sogenannten Becken und versuchen ja quasi uns irgendwie wieder zu rehabilitieren. Und die große Stärke von diesem Spiel sind die Aufträge. Na, also die Aufträge, wodurch wir auch diese Squills verdienen können, sind mit so einer Liebe designt, mit einer Abwechslung, die ich so bisher in den Kampagnenbereichen auch noch nicht gesehen habe.
Ja, und es ist nie so, dass das, oder es ist selten so, dass gesagt wird, hier macht das und das für mich und dann bekommt ihr einen Squill von mir. Das gibt's auch. Aber häufiger ist es tatsächlich so, dass man so ein bisschen in die Abenteuer rein stolpert regelrecht und das zufällig entdeckt und dann am Ende von einer Questreihe dann doch noch was bekommt.
Und die Questreihe kann sich auch gut und gerne über das gesamte Spiel ziehen. Das fand ich auch ganz cool. Stichwort, nee, verrate ich nicht.
Kein Stichwort.
Nein, es sind wirklich, wie du schon sagst, das macht auch so ein bisschen den Reiz aus, weil du eigentlich eher so durch die Welt streifst und durch Zufall diese wichtigen Aufgaben kriegst, weil du erledigst auch Aufgaben, die geben dir nachher keinen Squill oder die geben dir nur kleine Belohnungen, dass du irgendwie dir deine Ausrüstung verbessern kannst oder nachher aufleveln kannst oder wie auch immer, ne? Die geben dir halt viel Erfahrungspunkte oder. Und das finde ich eigentlich ganz interessant bei dem Spiel, weil es dich wirklich dazu anleitet, einfach diese Welt zu erkunden und mit den Menschen zu interagieren. Und ich finde, das macht es auch wie kein anderes Spiel. Das ist eine große Stärke, dass es eben diese so eine Art Role-Playing-System hat. Ne? Also du kriegst eine Karte und die muss nicht jeder in der Runde lesen. Wir haben es ja nur zu zweit gespielt. Da steht auch drauf, wie man den Charakter zum Beispiel sprechen soll.
Genau, und im Endeffekt, es soll nur einer die Karte lesen. Denn eigentlich ist es ja dann so, dass man einen kleinen Text vorliest und dann die Gruppe Rückfragen stellen muss oder bestimmte Dinge ansprechen muss, die quasi hervorgehoben sind im Text.
Genau. Und mit Hilfe kann man das natürlich, man möchte natürlich alle Sachen hören, aber ich finde, man kann es auch super erstmal so spielen, dass man so eine Art Redefluss mit einem NPC hat, den einer aus der Gruppe halt spielt. Und das finde ich total interessant, weil die, ich sag mal, die Schlüsselwörter, die denen zugeschrieben werden, so unterschiedlich und auch teilweise so lustig sind. Also an der Stelle vielleicht ganz schnell weghören, wenn ihr gar nichts wissen wollt. Aber ich fand es so witzig, als da einfach stand, dass die andere Person unfassbar laut sprechen muss. Und das war ein so witziger Moment, wo ich dachte, ey, das macht auch richtig Spaß, den jetzt so zu sprechen und die anderen so ein bisschen zu erschrecken. Oder da sind immer wieder Überraschungen dabei. Und dieses Spiel wir haben jetzt über 50 Stunden, glaube 53 Stunden ungefähr gespielt, haben uns natürlich auch ein bisschen Zeit gelassen. Aber wir haben so geschichtstechnisch bis zum Ende sind wir auch voll dran geblieben. Es waren immer noch interessante Aufträge. Ich erinnere an die quasi allerletzte Quest, wo wir auch gedacht haben, ey, das war total witzig, dass sie sich das jetzt hier haben noch einfallen lassen, Stichwort die Höhle. Und da waren so viele Sachen zu entdecken und zu erkunden, das fand ich einzigartig. Jetzt gibt's natürlich auch ein paar Stimmen, die sagen, ja, das Kampfsystem und so, und es ist ja auch nicht so gut. Beim Kampfsystem muss man sagen, und auch generell bei diesem Skill-Check-System, das bedient sich natürlich eher so einen klassischen Pen-and-Paper-System.
Aber ich fand das nicht schlimm. Ich fand das alles voll in Ordnung.
Auch
und
nicht.
Ich sag mal, wenn man jetzt auch mal was nicht geschafft hat, also einen Kampf nicht geschafft hat, dann wurde man da jetzt auch nicht irgendwie hart bestraft und dann ist es verloren und du kannst da nie wieder hin, sondern du wiederholst es einfach und kriegst eventuell noch, kannst dir noch Hilfestellungen holen und sowas. Also du bist da nie irgendwie komplett abgefrühstückt, sodass du keine Chance hast.
Ich fand auch den Schwierigkeitsgrad eigentlich die ganze Zeit auch in Ordnung, ne? Also man muss natürlich immer gucken, mit wem legt man sich auch an. Das kennt man natürlich aus Videospielen auch.
Ja, wenn die zwei Level über dir drüber sind, dann hast du keine Chance.
Ja, keine Chance vielleicht nicht, aber wird es richtig schwer.
Dann wird es sehr, sehr schwer.
Und es ist auch durchaus okay, dass du an einigen Stellen erstmal sagst, okay, hier komme ich noch nicht weiter. Ich gehe 3 Stunden weiter. Ich kann trotzdem nachvollziehen, dass man sagt, das ist jetzt nicht das ausgereifteste Kampfsystem, was ich je gesehen habe. Das ist jetzt kein taktisches Erlebnis wie jetzt ein Gloomhaven beispielsweise. Oder ein innovatives System wie bei Tidal Blades 2. Aber was ich fand, war, es fügte sich immer hervorragend ein. Na, also du hattest immer eine schöne Abwechslung zwischen Kampf und Story. Und das war ein Kampfsystem, wo jeder sich auch anders einbringen konnte. Ne? Ich war Zauberer oder war hier der Pfad des Zaubers quasi. Du warst Krieger und wir hatten unterschiedliche Stärken. Wir kannten natürlich auch irgendwann unsere Stärken und unsere Schwächen auch und konnten uns da auch gut drauf abstimmen. Zudem lernt man ja auch immer wieder neue Fertigkeiten, wenn man auflevelt. Das fühlt sich auch super belohnt an, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Weil das Auflevel-System auch nochmal sehr interessant ist, weil du eben nicht unbedingt um eine Stufe auflevelst, sondern wenn du auflevelst, hast du die Wahl, welche Attribute du erhöhst. Und du erhöhst sie auf das Maximum von diesem Level, was du gerade erreicht hast. Das heißt, du kannst auch Level überspringen, indem du sie vorher nicht levelst und bist trotzdem auf dem gleichen Output. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist.
Ja, mal gucken. Ich weiß nicht, also ich habe es verstanden, aber
ja, du kennst
ich kann
es
das
halt
ja nicht
auch,
beurteilen.
Ne?
Ja.
Ich würde sagen, das Kampfsystem hat mir trotzdem Spaß gemacht. Ich hätte es jetzt nicht nur wegen des Kampfsystems gespielt, das ist das, worauf ich hinaus will.
Ja, aber das ist ja auch, das ist ja ein geringer Teil. Das Kampfsystem.
Ja, würde ich auch sagen. Also es ist schon ein Hauptteil.
Es ist kein geringer Teil, aber
eins der Hauptteile.
Aber ich würde es jetzt auch nicht wegen des Kampfsystems kaufen. Das kauft man ja wegen
dem Gesamtprodukt.
Ne?
Ja. Und das ist, finde ich, richtig gut. Dazu kommt noch, dass das ganze System, auch wie es in der Schachtel ist, total schön ist. Also wir haben ein kartengesteuertes Quest-System oder dass wir Karten austauschen. Wir bauen unsere Maps, auf denen wir uns bewegen, dann immer modular auf, je nachdem, in
welchem
Teil.
Ja, das fand
Teil
ich auch richtig cool. Dann heißt es hier, wir brauchen Long 20 und Big 60 und Small 43, die werden aneinander gepuzzelt. Man entdeckt auf der Karte dann wieder verschiedene NPCs, Events, nochmal Kartenabschnitte. Man geht plötzlich in ein Haus rein. Das ist total spannend und man entdeckt dann immer die neuen neuen Abschnitte.
Ich finde es auch super immersiv dadurch. Ne? Du siehst eben auch nur bis zum bestimmten Teil und entscheidest dich dann aktiv, da weiterzugehen oder eben auch nicht. Ne? Es gab ja auch verschiedene Punkte, wo wir gemerkt haben, okay, wir sollten uns jetzt vorher heilen. Das klingt, also gerade weil diese Teile auch alle noch so ein bisschen Flufftext auf der Rückseite haben und wenn da steht, du fühlst langsam einen kalten Luftzug oder hörst hinten irgendwie Stimmen, dann denkst du dir, okay, dann gehen wir uns vorher lieber nochmal heilen, bevor wir hier plötzlich in einem Kampf drin sind.
Mhm.
Und das ist richtig gut, ist auch richtig schön sortiert. Die Events, die in dem Spiel vorkommen, die sortiert man auch in so einem Kartenhalter. Also es ist alles analog. Ne? Und dennoch eigentlich relativ schnell in der Griffigkeit nachher. Also kriegst du es schnell sortiert eigentlich. Ne?
Ja, nur nicht schnell zurücksortiert.
Ja,
also
gut, das
ist ein Nachteil, das Zurücksetzen, das wird richtig übel.
Ja, aber worauf ich hinaus wollte ist, das Spiel spoilert dich nicht, was die Gegner angeht. Das finde ich total schön. Du hast so Boxen, die du öffnest, wenn du darauf angewiesen wirst und da sind schon bemalte Miniaturen drin.
Mhm.
Und die... Gut, jetzt werden hier die Profimaler natürlich sagen, ja, so gut sind die ja gar nicht, ne? Ich finde, das macht unfassbar viel aus, wenn ich ein Spiel auspacke. Ich weiß nicht, welche Gegner drin sind. Ich mache die Box aus, ziehe eine bemalte Miniatur raus und tue sie aufs Spielfeld. Ich finde es richtig cool und das hat so viel auch ausgemacht in dem Spiel. Zudem kommt noch, dass du am Anfang dir aussuchst, welche Profession möchtest du haben, woher möchtest du sein und zu welcher Zivilisation möchtest du gehören oder zu welcher, ne? Und ich hatte einen Elfen und dann steckst du einfach den Elfenkopf in den Körper eines Magiers quasi rein und kombinierst somit durch händisches Craften quasi deine Figur. Und bei dir war es ja so, wir haben ja auch die Zwergenerweiterung, Miniaturenerweiterung, dann hast du noch so
die
ganz kleine...
Zwergenerweiterung, also du meinst die Körpergrößen.
Small Buddies
quasi.
Heißt es, glaube ich.
Ja.
Und dann war Simone war ein Halbling und war halt auch nur halb so groß. Und das ist...
Ja, das war sehr cool.
Super sympathisch. Und man merkt an jeder Ecke dieses Spiels, dass sich da so viele Gedanken gemacht worden sind. Und das hätte man easy von den Geschichten auch in ein Videospiel ummünzen können. Und ich bin aber so froh, dass wir das am Tisch kennengelernt haben, auch so,
ja,
wie es war.
Ja, man merkt echt, da steckt wahnsinnig viel Mühe und Liebe drin und Liebe fürs Detail.
Ja.
Viele frische Ideen, kleine lustige Situationen und das ist einfach toll, das alles so zu entdecken und zu erleben.
Wie würdest du sagen, hat sich das Verhalten von der Motivation, weil ich würde ja sagen, bei Kampagnenspielen ist es ja häufig so, das zieht sich ja dann doch gegen Ende mal etwas. Wir haben ja auch nach 40 Stunden nochmal eine längere Pause gehabt. Das lag nicht nur an dem Spiel, sondern auch an der Zeit
ich
generell.
Ich würde vor allem sagen, also es lag bei mir zumindest nicht. Also ich weiß, dass es bei dir zum Teil an der Motivation lag. Du hattest ein bisschen so einen Durchhänger.
Ja.
Das war bei mir nicht der Fall. Also ich war motiviert. Es war dann aber so, dass so ein bisschen die Zeit gefehlt hat eher. Ne? Also wir haben das am Anfang, haben wir das wirklich am Wochenende auch viele Stunden lang gespielt.
Ja.
Und dann haben wir es so ein bisschen auf mal nach der Arbeitszeit unter der Woche geschoben.
Oder Feiertage.
Weil du dann am Wochenende gerne noch ein paar andere Sachen lieber spielen wolltest. Und dann kam aber so ein bisschen bei mir die Zeit, dass ich da einfach nicht die Energie und die Zeit für hatte. Und dann mussten wir es leider so ein bisschen...
Strecken. Aber wir haben jetzt nicht mal ein halbes Jahr gebraucht, ne?
Genau, also aber die Pause war jetzt schon schwierig. Also es war ein bisschen schwierig, wieder reinzukommen.
Ja.
Wir hatten zum Glück nicht mehr so viel zu tun.
Wir haben vor der Pause gut die Quests auch abgearbeitet und hatten dann noch ein paar, die etwas länger gehen und die auch wieder andere Quests gegeben haben, die aber, wo die Übersichtlichkeit dann nachher da war. Zwischendurch hatten wir wirklich... Ich weiß nicht, wie viele Questgegenstände das müssen.
Aber da hatten wir auch alles im Kopf, ne?
Ja, aber also wie viele waren das? 10 bis 20 waren das gefühlt,
locker
oder?
20.
Ja, und wir hatten, als wir die Pause gemacht haben, dann auch nur noch 3 oder so.
Ja, genau. Das war auf jeden Fall ganz gut. Und wir haben ja jetzt echt noch mal ein paar Stunden gebraucht. Aber bei mir, als wir dann auch wieder reingekommen sind, die Motivation war schnell wieder da.
Ja, bei mir ebenso. Also wir hatten ja zwischendurch 1,5 Monate Pause gemacht und ich würde auch sagen, das tut dem Spiel nicht gut.
Nee, auf
insgesamt,
keinen Fall.
Dass
weil man
so lange Pause macht.
Man vergisst echt viel.
Also das ist ein Kampagnenspiel, wo man sich wirklich zumindest alle 2-3 Wochen hinsetzen sollte und mal einen Abend spielen sollte. Ne? Und da meine ich dann auch wirklich nicht nur eine Stunde, sondern am besten 2, 3, 4 Stunden locker.
Ja, und wenn man es regelmäßiger, aber wenn man es regelmäßiger schafft, dann kann man das auch eine Stunde spielen. Ne?
Das haben wir ja auch gemacht. Nach der Arbeit
also das
dann gemacht,
ist auch,
ja.
Dafür eignet sich das Spiel auch, einfach zu sagen, komm, wir folgen jetzt mal kurz ein bisschen dem Erzählstrang und dann ist gut.
Ja. Ich würde auch nicht sagen, dass ich dem Spiel müde war. Also bei Tidal Blades 2 war es jetzt ja schon so, dass wir am Ende auch gesagt haben, jetzt ist auch gut.
Mhm.
So von dem, wie groß die Motivation war, ging sie sehr stark runter. Bei also auch im positiven Sinne, ne? Tidal Blades 2 war ein super schönes Erlebnis, das durchgespielt zu haben. Aber da hätte ich jetzt nicht mehr gebraucht oder ich war ganz froh, dass wir es auch durch hatten. Bei Iridia war es jetzt so, ich war um die Pause froh, weil wir es davor, glaube ich, auch ein bisschen exzessiv gespielt hatten. Weil es da auch dann wieder, weiß ich nicht, auch mal 6 Stunden in der Woche waren oder so.
Mhm.
Und dann brauche ich doch manchmal auch so eine kleine Abwechslung dabei. Aber als wir jetzt wieder reingekommen waren, haben wir es dann ja auch wieder exzessiv gespielt und nochmal 12 Stunden in der Woche oder
ja, vor
10,
allem haben wir gedacht, komm, jetzt spielen wir es zu Ende und dann ging es nochmal länger als gedacht.
Viel länger, ja.
Genau, wir dachten, wir sind echt kurz vor Ende und wir haben ja echt noch ein bisschen gebraucht.
Aber ich würde mich freuen, wenn das Spiel so gut ankommt, dass er da eine Fortsetzung macht. Ne, das Spiel endet jetzt nicht mit einem großen Cliffhanger oder sonst irgendwas, aber die Möglichkeit, da noch was mehr draus zu machen, die wäre da, theoretisch.
Genau, aber das kannst du jetzt auch nicht spoilern.
Nee, werde ich auch nicht spoilern. Oder? Also, nee, werde ich nicht spoilern.
Eigentlich ist es ja fast schon ein bisschen gespoilert.
Wieso?
Weil das ja abhängig davon ist, wie gut man abschneidet, was man erfährt.
Ja, das ist aber kein Spoiler. Also deine Mission, die Mission in diesem Spiel, und das finde ich ist wichtig, das am Anfang zu sagen, weil die Erwartungshaltung bei manchen Leuten, glaube ich, ist, ich möchte hier einfach das nächste Big Science Fantasy Boss Monster Epos, keine Ahnung was haben. Das Spiel dreht sich nur um die Rehabilitierung deiner Heldengruppe mit diesen Squills. Das ist der Fokus dieser Geschichte und alles drumherum sind Sachen, die man extra hat. Ja?
Mhm.
Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich war das Ende sehr schön. Ich weiß auch, dass wir alles abgegrast haben. Also wir waren wirklich, also wir haben das Spiel auch komplett durch, 100%, würde ich sagen. Und wir haben nicht alles gekauft. Also 100% würde man wahrscheinlich...
Ja, 100% nicht. Es gibt noch Karten, die wir nicht gesehen haben.
Aber also keine Landschaftskarten. Es gibt nur noch Karten, die wir hätten kaufen können zur Unterstützung.
Ja,
und
weiß
so.
Ich ja nicht.
Noch ein paar Jobs, die dir Geld einbringen und so. Das haben wir nicht gemacht. Aber wir haben ansonsten alles erfüllt, was man hätte erfüllen können. Und ich bin mit dem Abschluss, wie sie die Geschichte abgeschlossen haben, sehr zufrieden.
Mhm.
Und das finde ich in so einem Kampagnenspiel auch sehr wichtig. Und das war für mich sehr rund. Und ich gönne dem Spiel noch mehr Erfolg. Gerade weil es auch ab und zu doch nochmal Backlash bekommen hat.
Aber ist das so?
Ja, ist so. Ne? Also jetzt
okay, habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, man muss auch dazu sagen, das ist natürlich ein Spiel, das passt jetzt bei uns auch gerade gut ins Konzept rein, weil wir eben viel spielen können. Aber das ist kein Spiel, was du jetzt mal ne, über die nächsten Jahre verteilt spielen kannst. Das muss man einfach ganz klar sagen. Das ist ein Investment,
ja. Wo
du sagst, ich setze mich dahin und möchte das auch schön durchspielen.
Das stimmt.
Und ich glaube, nach dem, was wir jetzt erzählt haben, weiß man auch, worauf man sich einlässt. Es ist ein Spiel, was nicht sagt, ich habe das beste Kampfsystem auf Erden, ich habe die epischste Geschichte, sondern ich habe vielleicht die sympathischsten Geschichten in der Welt zu erleben. Ich habe Witz und Humor, ich habe Liebe zum Detail. Ich erinnere an die Easter Eggs, die wir gefunden haben, werden wir auch nicht spoilern, aber es gibt Easter Eggs, da sind Sachen, wo du dir denkst, meine Güte, wie lang hat der das denn designt? Ja, also das muss ja unfassbar lang gewesen sein, wie lange der da dran gesessen hat. Und ich sag mal, wenn du es schneller möchtest, dann ist das nicht das richtige Spiel. Aber ich würde sagen, das war für mich die beste Kampagnenerfahrung, die ich bisher hatte. Auch wenn ich also Fallen Guard ja auch super fand.
Mhm.
Aber also Feringard war einfach ein bisschen sehr grindy und war auch von der Dramaturgie nicht so gut.
Wobei wir das ja nochmal auch nochmal
werden wir auch noch
anfangen
spielen. Wir haben
müssen,
ja nur die,
noch mal spielen
nur
müssen
die
mit,
Kampagne
den,
durch, ne?
Mit den neuen Regeln, die es ein bisschen weniger grindy machen.
Ja,
kann.
Genau. Das war auch ein super Spiel, aber ich fand, da war die Spannungskurve zwischen Erzählung und Kampf, das war nicht so ineinander, also es war eher so separat. Ne? Du hast diese Kampfsachen gehabt und du hast die Erzählsachen gehabt. Aber hier hast du es auch vor allen Dingen gehabt, dass eine Erzählung in den Kampf gemündet ist und andersherum. Also du hast eine deutliche Verbindung und ein flüssigeres
ja.
Gesamtprodukt erlebt.
Das stimmt. Das war mehr ineinandergreifend.
Ja. Nichtsdestotrotz, für mich ist das eine absolute Empfehlung für Kampagnenspiele.
Ja, für mich auch. Auf jeden Fall. Also man muss sich drauf einlassen, aber wenn man weiß, was auf einen zukommt, dann ja.
Und das größte Lob fürs Spiel ist, es wird bei uns bleiben. Na, also ich möchte das nicht abgeben. Gar nicht, weil ich denke, ich kann es noch mal spielen, sondern vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, wir haben da so viele Erinnerungen jetzt auch dran. Und wir werden uns auch in 5 Jahren, da bin ich mir sicher, an die ein oder andere Quest noch erinnern können.
Ja.
Ja? Und das finde ich total schön. Und was auch super positiv ist, Props gehen raus wirklich dafür. Es hat ein Green Legacy-System. Das heißt, wir machen nichts kaputt. Wir können alles so zurücksetzen und es nochmal spielen, weiterverkaufen, wie auch immer. Und das ist der Weg bei so einem Spiel. Punkt.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das Zurücksetzen wird richtig übel werden, aber ja. Besser als alles zu überkleben oder zu zerstören.
Absolut.
Genau.
Und das Auflevel-System und so funktioniert trotzdem super. Du hast einen riesen Progress über das Spiel. Jetzt haben wir aber wirklich lang genug über unser, ja, man könnte auch sagen, eins schon der Top-Spiele des Jahres. Und
ja.
Definitiv bei mir auch in der Top 100 drin.
Absolutes Highlight-Spiel.
Ja. Kommen wir vielleicht zu dem nächsten Kampagnenspiel, wo wir gesagt haben, das ist für uns nicht so ein Highlight. Und wo wir jetzt auch, wo ich so ein bisschen heute gehadert habe nach der zweiten Partie, sollen wir das weiterspielen oder nicht? Ich bin ja auch immer der Meinung, man muss das ein paar Mal gespielt haben, um sich eine wirkliche Meinung bilden zu können. Und jetzt haben wir zwar nur 2 Partien gespielt, aber wir haben, glaube ich, doch einige Kritikpunkte, die sich auch nicht wegignorieren lassen, die auch mit Komponenten zu tun haben, die mit Regelzugänglichkeit zu tun haben am Anfang und die einfach auch mal angesprochen werden müssen. Wir haben uns aber auch ausgetauscht. Grüße gehen raus an den Jan. Der hat mittlerweile, glaube ich, ist schon im 12. Kapitel und hat uns auch zugestimmt bei vielen Kritikpunkten. Von daher würde ich trotzdem sagen, ist das eine fundierte Meinung. Und um welches Spiel geht es? Es geht um Nanolith, ein Spiel von Woodpecker Games, die das Ganze auch auf Deutsch tatsächlich herausgebracht haben. Ein kleines Entwicklerteam, ich glaube es sind 3, die das in Eigenarbeit designt haben. Und es geht um eine Cyberpunk-Welt mit einem Dungeon-Crawler, bei der wir auch unter anderem Passagen haben, wo wir Rätsel lösen müssten oder bei dem wir so eine...
Ja, also Questgegenstände finden und einsetzen müssen.
Genau, wir mit Szenarien interagieren. Und vor allen Dingen mit einer Geschichte, die über sehr, sehr coole Comics erzählt wird.
Es hat eigentlich fantastische Voraussetzungen gehabt.
Ja, hat es gehabt. Und wir waren auch ein bisschen vorgewarnt, weil gesagt wurde, der Start kann was holprig sein. Und wir müssen auch bei dem Start anfangen, weil das ist ja das, womit du als erstes in einem Spiel konfrontiert wirst, der Start. Es hat eine Anleitung und es hat ein Tutorial. Und ich habe in meinem gesamten Brettspielleben noch nicht eine so schlecht umgesetzte Tutorial-Anleitung erlebt wie in diesem Spiel. Punkt.
Ja.
Es war absolut frustrierend. Gar nicht unbedingt, weil es alles irgendwie aufbautechnisch vielleicht wenig Sinn ergeben hätte oder so, war gar nicht so, sondern da waren einfach Fehler drin.
Ja.
Da waren Sachen falsch abgedruckt.
Und was auch noch, also was ich nicht noch schlimmer fand, was ich blöd fand, was mich richtig gestört hat, ist, dass da teilweise nicht mal nur Fehler drin waren, sondern einfach dumme Entscheidungen.
Die man nachspielen sollte,
wo man sofort merkt, aber das ergibt gar keinen Sinn, dass man das so macht. Das ist total unnötig und totale Verschwendung. nur damit man dann vielleicht im Tutorial, nee, wobei es war nicht mal, damit man dann im Tutorial was anderes zeigen konnte, sondern es war einfach dumm. Und
es war
am
einfach
Ende
dumm, ja.
Spielt man da quasi ja weiter.
Genau, das kommt ja noch dazu. Also wir haben uns, oder es gibt ja immer häufig die Kritik, Tutorial-Systeme, die kannst du nicht richtig machen. Ich bin ein Verfechter davon, dass ich sage, doch. Punkt. Wenn wir an Burn Cycle denken, eins unserer liebsten Spiele auch von Chip Theory Games, das hat ein Tutorial, das geht extrem lang und ich glaube, mit Anleitung lesen haben wir damals, weiß ich nicht, 6 bis 8 Stunden gebraucht, mit dem ersten Szenario abzuschließen. Es war eine Riesenzeitinvest. Aber danach waren wir mit dem Spiel vertraut. Wir haben uns das angeguckt, wir sind Step für Step durchgegangen, haben die Sachen so bewegt, wie sie bewegt werden sollten und haben daran das Spiel gelernt. Und da habe ich das als Bereicherung wahrgenommen.
Ja, ich auch. Vor allem, weil es ein Buch war und nicht, hier,
ja.
Der Charakter bewegt sich jetzt.
Jetzt
liest
kannst
dir mal
du in
den
der Anleitung
Abschnitt
lesen.
Bewegung in der Anleitung, aber da auch nur unter Schritt 2 erstmal.
Und das
haben wir
nicht.
Ja dann schon gar nicht gemacht. Ich habe ja dann schon gesagt, also jetzt zum Angriff, dann lese ich den kompletten Angriff vor und nicht nur, wie bestimme ich, wie viele Würfel ich würfeln darf. Aber das war einfach ätzend und nervig.
Ja, also es war teilweise auch unsinnig einfach, sodass man eigentlich ist mit einem Tutorial auch so, also wenn du jetzt gar keine Ahnung vom Brettspielen hättest, und du dann denkst, okay, dann macht es ja wohl Sinn, so zu spielen, dann spielst du ja schlecht. Einfach nur. Und man hat ich will jetzt auch gar nicht zu sehr auf diese Tutorial-Anleitungen draufhämmern, weil ist alles schon eigentlich dazu gesagt, aber wo ich mich gefragt habe, ist, du bist ein kleines Entwicklerteam, hast ein Herzensprojekt und da steckt viel Arbeit drin in diesem Spiel. Ja, du hast Comics da reindrucken lassen, du hast dir Gedanken über die Story gemacht, du hast dir Gameplay-Gedanken gemacht. Und jetzt scheitert es daran, dass du das hast niemanden probespielen lassen. Oder wen hast du da probespielen lassen? Du machst ein Tutorial und da sind solche Fehler drin, die jedem beim allerersten Mal spielen auffallen. Da kannst du dann noch so viel auf eine Errata im Internet verweisen oder so. Der Otto-Normalverbraucher, der in das Brettspielgeschäft geht, sich das Ding holt, der hat erstmal nur die Anleitung, die da drin ist. Ja?
Ja.
Und wenn du das in Druck gibst, dann musst du das Leute Probe spielen lassen. Und es ist mir unbegreiflich, wie man zu dieser Entscheidung kommen kann, zu sagen, wir machen hier ein Tutorial-System und das hat sich scheinbar nie jemand in voller Länge angeguckt. Da hat nicht eine Person, also kannst du mir nicht erzählen, wie das sonst passieren kann, dass man sich dahingesetzt hat, das nachgespielt hat und dann gedacht hat, ja, das passt alles. Das ist nicht, das geht nicht. Also dann weiß ich nicht, was dann passiert ist in dem Prozess, aber das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee.
So eklatant sind die Fehler, die da dran sind.
Aber man muss auch ehrlich sein, es ist auch nicht nur das Tutorial, das uns jetzt gestört hat. Ne? Mhm. Also das klingt ja jetzt so.
Ja,
yeah,
ich wollte
so,
das jetzt nur abschließend sagen. Es ist auch generell die Kritik, dass viele Regeln auch nicht unbedingt eindeutig sind, sie interpretierbar sind. Die haben einen sehr aktiven Discord, wo sie dann auch Regelfragen beantworten.
Ja, aber das ist
das
immer
nervt
das Problem, das will ich nicht machen
genau.
müssen. Also ich finde, das ist immer total, total ätzend, wenn man dann zu einem Punkt in einem Spiel kommt, also jetzt auch allgemein, nicht nur auf das Spiel bezogen, und man sitzt dann da und sagt, ja, keine Ahnung, und es steht auch nicht in den Regeln. Dann muss man anfangen zu recherchieren, ob man es doch irgendwo findet. Und das finde ich immer total störend.
Das
bringt
also
mich immer komplett raus. Und ich bin dann halt auch jemand, ich will es aber auch richtig spielen. Und ich möchte dann aber auch wissen, wie es funktioniert und es nicht einfach irgendwie machen.
Ich finde, das verzeiht man Spielen, die man mag, ja mehr.
Ja, ja,
also
auf
das
jeden
ist
Fall.
Ja nichts, was einem noch nie untergekommen ist. Aber es erschwert in so einem Spiel den Einstieg erstmal vehement. Zum Gameplay an sich. Was hat uns da gut gefallen? Ich fand, also erstmal, die haben alle so schöne Acrylstandys, die man leider alle einzeln abholen muss. Immens viel Arbeit, super nervig.
Ich wollte gerade sagen.
Aber es sieht optisch wirklich sehr, sehr schön aus.
Ja, die sind sehr cool. Aber diese Folie, die da drauf ist, das ist immer echt ätzend.
Ja, und auch die Geschichte klingt erstmal super interessant, weil man auch noch gar nicht weiß, was so abgeht. Und man wird da auch in die Kämpfe relativ gut reingeschmissen. Die Kämpfe fühlen sich ja auch bisher unterschiedlich an. Und das ist auch so die Stärke, die ich auch bisher sonst rausgehört habe. Aber mein Hauptproblem an dem Kampfsystem ist, dass es für mich nicht gut genug ist. Und das ist jetzt auch wieder komisch zu hören, gerade wenn man das jetzt mit Aridia vergleicht. Ich sage ja, Aridia hat auch nicht das perfekte Kampfsystem, aber ich finde es in Nanolith einfach zu glückslastig.
Ja, finde ich auch. Und dazu muss man natürlich auch sagen, wir sind ja jetzt nicht diejenigen, die, die so ein Problem mit Würfeln haben.
Ist ja bei Aridia auch so.
Also wir sind da ja nicht abgeneigt, dass wir sagen, oh, bloß keine Würfel. Aber in dem Spiel finde ich das auch zu glückslastig. Also da gibt es dann bei den meisten Gegnern, also wir würfeln immer W8er für den Kampf, beim Angriff. Und die meisten Gegner treffen wir nur mit einer 6 oder höher. Also je nachdem, welche Art von Angriff. Manchmal auch 5 oder höher.
Ist halt
höher.
So klassisch Dungeon-Crawler-mäßig, ne?
Ja, es ist einfach super.
Ist halt ein bisschen
super schwer. Es ist ein bisschen, es fühlt sich da nicht so befriedigend an, wenn man dann so einen Schaden macht.
Ja, ich glaube, das ist eher auch unser Geschmack, weil ich glaube, das ist so das, was auch viele Dungeon-Crawler so ein bisschen ausmacht. Was mich eher bei dem Kampfsystem oder generell dem System gestört hat, ist die Glückslastigkeit in deinen Aktionswürfeln.
Ja, genau, das kommt ja auch dazu. Man würfelt erst 5 Aktionswürfel, die man braucht, um mit bestimmten Werten seine Karten und Fähigkeiten zu aktivieren. Und dann würfelt man dort nochmal die Angriffswürfel. Also ja, es ist so eine Verkettung irgendwie.
Ich finde, dass im Kampf ist das eine kalkulierbare Wahrscheinlichkeit, wo du weißt, du triffst nur bei einer 6 oder höher, okay, die Wahrscheinlichkeit ist so und so viel Prozent, okay. Es ist irgendwie ja ein würfelgesteuertes Spiel, ich kann mich darauf einlassen. Wo ich Probleme mit habe, ist, dass ein Szenario ja komplett anders laufen kann, nicht nur, weil du nicht triffst, sondern vielmehr, weil du zum Beispiel bei den Aktionswürfeln nur 2er-3er würfelst. Das ist eklatant schlechter, als würdest du in deinem Zug nur 5er und 6er würfeln. Und das finde ich schade, weil das hatten wir heute, dass wir Züge hatten, die waren teilweise, haben die sich viel zu stark angefühlt, weil wir nur 5er und 6er gewürfelt haben. Und teilweise hatten wir Charaktere, die haben nichts, aber auch wirklich fast gar nichts in ihrem Zug machen können, weil wir nur 1er und 2er gewürfelt haben.
Mhm.
Ansonsten ist es halt so auch so eine, ich würde nicht sagen Standardkost, aber das sind so Sachen, die kennen wir. Sichtlinie, wir bewegen uns mit den Aktionspunkten auf den Würfeln, wir machen Angriffe. Und das ist also vieles, was wir schon kennen. Was ich cool fand, war einerseits das Hacking. Ne? Also ich hatte ja einen Charakter, mit dem konnte ich auch mehr Programme downloaden. Und ich glaube, das kann auch sehr cool in diesem Spiel noch werden. Du konntest mit den Ultimates, die man freischaltet, mit den sogenannten Nanoshots. Die waren richtig cool, die haben auch richtig Bock gemacht. Die schaltet man eben dann frei, wenn man Einsen würfelt. Allerdings erhöht es auch dann gleichzeitig den Stress, bis die Ultimate aktiviert ist, beziehungsweise
Kriegt Schaden.
Man kriegt dadurch Schaden, wenn die Ultimate aktiviert wird. Man hat nachher auch weniger Möglichkeiten, weil man, weil der Stressbalken quasi immer weiter reduziert wird. Aber die Ultimates waren richtig cool. Die haben richtig Bock gemacht. Ich hatte dann eine, mit der konnte ich dann auch die Gegner quasi manipulieren und mich bei denen reinhacken. Und die haben sich dann gegenseitig angegriffen. Das hat Spaß gemacht. Und da habe ich gemerkt, okay, da macht das Spiel auch richtig Laune. Ich fand trotzdem insgesamt den Kampf heute, und das war ein Kampf, der auch, wo auch Personen gesagt haben, der ist auch sehr spaßig oder sie fanden ihn sehr cool. Ich fand den nicht spannend. Punkt.
Nee, und was mich halt noch so ein bisschen stört, ist so ein bisschen, wie das aufgemacht ist.
Mhm.
Das Szenariobuch, also wir haben einmal ein Szenariobuch, da sind die Zwischenszenen, die Comics und dann auch die Karte für den Kampf drin. Und außenrum stehen noch Sonderregeln, Siegbedingungen und so weiter. Dann haben wir noch ein Kampagnenbuch, in dem haben wir quasi immer so Zwischentexte abgedruckt, die wir quasi über Questgegenstände lesen können und sowas. Aber auch nochmal diese Sonderregeln und Siegbedingungen, wo ich mich dann frage, warum hat man die denn im Szenariobuch nochmal so außenrum abgedruckt, statt einfach die Karte des Szenarios ein bisschen schöner und detaillierter und größer zu machen. Weil das ist so eingekesselt in so einer Wall of Text irgendwie. Also das besonders
die,
jetzt heute,
es nimmt die Immersion,
besonders heute,
hast du ja heute
bei dem
auch
Szenario.
Gesagt, ja.
Genau, die Karte ist dadurch super, super klein. Man erkennt, also ich fand das heute auch schwer zu erkennen am Anfang, wo die roten Barrieren sind, wo man
ja,
gar nicht durchlaufen kann.
Ja, das fand ich auch, weil das nämlich auch nicht eindeutig nochmal mit einer dicken Linie irgendwie auch in das Raster eingedruckt ist, wie
ja.
jetzt bei anderen Spielen. Ne?
Ja.
Also wenn ich jetzt ein Beispiel habe, das Gloomhaven Pranken des Löwen hat ja auch ein Ringbuch und auch da ist es ja so, dass du teilweise Text an der Seite hast, der ist aber viel, viel weniger.
Ja.
Und
ja.
du hast vor allen Dingen eine dicke Umrandung auch um Objekte, wo du weißt, da kannst du nicht durch, das ist ein, das versperrt die Sichtlinie und so weiter. Du hast auch Sachen, die du aktiv da drauf legst.
Ja, und ich fand das interessant auch, dass du vorhin diesen Vergleich gezogen hast, weil du auch gesagt hast, es ist halt so ein bisschen wie bei Pranken des Löwen mit diesem Ringbuch. Das ist halt nicht so das Wahre im Vergleich zu Kartenteilen oder so einer Matte, wie bei Burn Cycle zum Beispiel.
Gut, bei Burn Cycle ist natürlich völlig overproduced,
ja,
ne?
aber
es macht
du,
schon Spaß.
Du hast eine andere Tischpräsenz und es ist immersiver. Und auch das große Gloomhaven ist da natürlich auch besser als Pranken des Löwen.
Finde ich auch,
ne?
ja.
Von der Immersion mit der Karte.
Also ich glaube, von der Immersion kann uns das auch keiner nehmen, weil ich glaube, da wird uns wahrscheinlich jeder zustimmen. Ansonsten schreibt uns eine Mail oder so. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass es praktischer ist, wenn du es einfach nur aufschlagen musst
natürlich.
Und es ist aufgebaut. Und das ist natürlich auch bei Nanolith so. Nur was du, glaube ich, auch meinst, ist, es nimmt die Immersion, wenn ein kleiner Teil deines Tisches, wo eigentlich das Hauptding stattfindet, viel zu klein ist.
Das stimmt. Also wir hatten das Szenariobuch aufgeschlagen, wir haben das Kampagnenbuch aufgeschlagen und dann haben wir gefühlt nicht mal ein Viertel oder
ja, wir haben
Viertel.
Ja noch unsere Charakterboards mit der Ausrüstung,
ja.
die wir gefunden haben, mit den Skills beziehungsweise mit den Fähigkeiten.
Aber das stimmt, das stand einfach nicht im,
es war
im
nicht,
Verhältnis irgendwie.
Es stand nicht im Verhältnis von der Größe, nee.
Ja.
Und das finde ich schade, weil das hat ja super Qualität mit den Miniaturen und so, aber also für mich war es auch nie so, dass ich dachte, boah, irgendwie voll cool, dass das jetzt da so abgedruckt ist. Ich glaube, das hätte davon profitiert, wenn es anders gewesen wäre.
Mhm.
Ich finde es schön, dass es so ist, aber mir hat es dann irgendwie doch nicht gefallen.
Und im Endeffekt haben wir dann vorhin auch gesagt, also das ist ja ein Kampagnenspiel, da klebt man dann auch wirklich Sticker auf.
Das ist ein Legacy-Spiel,
ja. Du klebst ja Sticker für alles auf. Du kriegst eine Währung, die klebst du auf die Karte und dann musst du sie, wenn du sie ausgegeben hast, auf die Rückseite der Karte umkleben, was ich dann tatsächlich auch ein bisschen komisch
finde. Ja, aber das hatte der Jan geschrieben, dass es wohl sehr einfach sein soll, die Sachen wieder zu entfernen, die Kleber. Und dass man die auch einfach wieder zurückkleben kann.
Okay.
Das haben wir uns jetzt allerdings auch nicht getraut,
genau,
weil
wir
uns
halt,
unsicher waren.
Genau,
wollen
wir haben
das
halt
überhaupt
gesagt,
spielen?
Okay, also dafür, dass man dann alles aufklebt und das dann halt so bleibt, dafür gefällt es uns halt nicht gut genug.
Nee, vor allen Dingen, weil wir einfach auch andere Dungeon Crawler, nehmen wir jetzt in Gloomhaven zum Beispiel, haben, wo ich sage, da gefällt mir das Spielsystem einfach viel, viel
und mehr. Da finde ich das auch in Ordnung mit dem Aufkleben, weil das gefällt uns so gut, dass man sagt, okay.
Also bei Gloomhaven hast du, also Gloomhaven hat aber auch nicht 80 € gekostet und hat dann nur ein paar Szenarien. Ich weiß nicht, wie viele Nanolith hat. Ich denke mal nicht mehr als 20. Aber das kann natürlich jetzt auch wieder völlig falsch sein. Aber ich sag mal, die Gloomhaven-Box ist vehement viel größer und wie gesagt, es gibt wenig Leute, die Gloomhaven durchgespielt haben. Von daher glaube ich, kann man das da auch ganz gut machen. Auch wenn ich es bei Gloomhaven trotzdem schade finde. Ne? Also das hätte man, ich weiß nicht, wie man es hätte anders lösen können. Ich finde das bei Nanolith auch okay, wenn einem das Spiel halt gefällt. Und ich mag ein Green Legacy immer mehr. Ich sträube mich davor, Spiele so kaputt zu machen, dass wenn ich sie, ne, es tut mir immer noch im Herzen weh, dass wir das Pandemic Legacy Season 1 da haben. Nach 6 Partien, wir gemerkt haben, eigentlich ist es nicht so cool, dass wir jetzt weiterspielen würden. Ja, jetzt werdet ihr sagen, was? Ihr mögt kein Pandemic Legacy? Ja, ist so. Punkt. Ich habe damit nicht so große Freude, weil es nicht die Art kooperative Spiele ist, die ich mag. Dieses, mag ich nicht.
Ja, aber jetzt steht's im Regal.
jetzt steht es im Regal und das wird ja keiner kaufen. Wird ja keiner sagen, keiner ja gut, kauft's. Dann steige ich mal bei Partie 7 ein. Wird ja keiner machen. Das heißt, das Spiel ist für die Tonne. Und das ist scheiße. Ich mag das nicht. Deshalb, Legacy habe ich eh immer schon so eine kleine Abneigung. Ich würde nicht sagen, dass Nanodit ein schlechtes Spiel ist. Es hat definitiv spieldesignmäßige Schwächen und es hat vor allen Dingen Schwächen auch in der Anleitung bzw. in dem Tutorial-System. Aber man kann mit dem Spiel, glaube ich, gut Spaß haben. Wir sind's nicht.
Ja, das Punkt. Ist ja ein gutes Fazit.
Darf ausziehen. Ein Spiel, was nicht ausziehen darf und was ich tatsächlich Guilty Pleasure nennen würde.
Oh nein, jetzt kommt's.
Ach, ich erinnere mich. Also, da muss man jetzt lang ausholen. Wir sind ja schon was älter, sagen wir jetzt schon. Ich weiß gar nicht, wie alt unsere Zuhörerschaft hier ist, aber.
Wir sind ja schon was älter. Wenn du jetzt dann dein Alter droppst, dann kannst du dich auch sehr unbeliebt
Kinder
machen.
Aus den 90ern. Und was gab es da nicht für tolle Aufbauspiele?
Wir sind ja schon etwas älter. Dann sagst du Kinder aus den 90ern.
Ich meinte das jetzt für die Gen Z, die uns hier zuhört. Oder keine
aber
Ahnung.
Meinst du echt, dass die Gen Z uns hier zuhört? Das glaube ich nicht.
Wahrscheinlich eher weniger, ja.
Also ich glaube eher, dass wir vielleicht jünger sind als
also
unsere
auch
Zuhörer.
Also auch an alle Rentner und alle
ihr
Großeltern ein
alt.
Herzliches Willkommen. Nein, ihr seid nicht alt, auf gar keinen Fall. Aber wir sind alt, wenn es um Videospiele geht, würde ich sagen. Also wenn es um die ersten großen... Ja, ist auch schwierig. Nee, ist wahrscheinlich auch falsch.
Nimm einfach diese Altersnummer raus, damit
ich
verlierst du nur.
Die Altersnummer raus, egal. Anno 1503 war ein Spiel meiner Kindheit, meiner Jugend. Ich weiß noch genau, wie ich bei meinem Vater oben im obersten Stockwerk hinter ihm stand und zugeguckt hat, wie er Anno 1503 gespielt hat. Und wie alt war ich da? Keine Ahnung. Sehr jung. Und ich wusste... Wenn ich groß bin, dann will ich das auf jeden Fall auch spielen. Und das ist auch passiert. Irgendwann habe ich dann diesen Windows 98 PC vererbt bekommen und ich habe unfassbar viele Stunden in Anno 1503 gesteckt. Und ich habe natürlich auch die Nachfolger alle gespielt, beziehungsweise ich habe nur die gespielt, die nicht in der Zukunft spielen. Auch an Anno 1800 habe ich sehr viele Stunden in die Inselwelt reingesteckt. Und es macht doch alles große Freude. Aber wenn ich Nostalgie möchte... Dann spiele ich Anno 1503. Und dazu muss man sagen, das löst bei mir auch Emotionen aus. Ja? Denn allein wenn die Musik einsetzt und oder die Erzählerstimme sagt, ihr habt die Zivilisation der Indonesier entdeckt. So, oder nicht Indonesier, der Polynesier. So. Ich weiß gar nicht mehr, wen man alles finden konnte, denn das war ja auch noch der Clou. Bei Anno 1503 musstest du eine gewisse Schwierigkeit auch spielen in der offenen Spielwelt, um überhaupt gewisse Völker finden zu können. Naja, egal.
Ach, so ist das.
So ist das. Auf jeden Fall ist das ein Spiel, was ich auch heute noch wirklich jährlich mal wieder hin und wieder auspacke, weil es auch nicht so lange geht. Und was ich einfach für seine Optik, für sein Gefühl einfach immer noch sehr, sehr schätze. Und jetzt gibt's ein Brettspiel dazu. Das gute Anno 1503 Brettspiel.
Es ist
sehr schön.
Ich möchte direkt sagen, es ist objektiv kein gutes Spiel.
Das ist definitiv objektiv
kein
gutes
Spiel. Es ist nicht ausgeglichen, es dauert viel zu lang.
Rest in Peace Klaus Teuber, der auch Catan designt hat. Der hat nämlich auch Anno 1503 designt. Und der hat auch die Erweiterung, die wir natürlich auch haben. Aristokraten und Piraten.
Aristokraten?
Aristokraten und Piraten. hat er auch designt. Und das Ganze ist tatsächlich auch im Jahr 2004 rausgekommen. Es steht aktuell bei einer sagenumwobenen 6,2 bei BoardGameGeek.
Bei wie vielen Bewertungen denn?
1400.
Das ist
ordentlich.
Ist das viel?
Ja, das ist jetzt nicht wenig. Ich
hätte jetzt
so
gedacht,
Spiel.
Irgendwie so 30.
Und worum geht es eigentlich?
Ja, es geht um Anno 1503.
Ja, aber es ist ja auch interessant, es kam ja auch direkt die Frage vom Discord, wie sieht es denn aus im Vergleich zu Anno 1800? Da kann ich jetzt schon sagen, ey, wirklich, Anno 1503 ist objektiv kein gutes Spiel, Anno 1800 ist ein gutes Spiel. auch
so
als Brettspiel.
So einfach ist das.
Wir würfeln für Erträge, wir fahren auf einer Map mit unseren mit unserem Schiff. Das sieht alles herrlich scheiße aus. Hat
das Würfeln für Erträge ist so voll, ist ja auch voll Katan-mäßig.
Ja,
ne?
Aber auch voll random. Das erinnert so ein bisschen an das Katan-Duell.
Ja, und wenn eine 6 gewürfelt wird, wird nochmal gewürfelt, dann hast du vielleicht Pech, dann kommen die Piraten oder
es brennt. Ja. Es ist schön.
Es ist echt mies.
Ich liebe das, wenn wir dann anfangen, die Musik von Anno 1503 im Hintergrund laufen zu lassen.
Dann fängt der Simon immer an mitzusingen.
Ach,
dann kommentiert er immer, was passiert.
Mit der,
singend.
Nee,
zur Musik
oh, nein,
singend. Doch.
Nein, zur Musik singen nicht unbedingt nur, sondern auch mit der Inzählerstimme imitierend.
Ja, das auch.
Du
hast eine Goldader gefunden. Nur, dass es kein Gold gibt.
Es ist ein wunderbares Spiel.
Für dich.
Für mich. ab und zu alle paar Jahre. Wir haben auch gemerkt, wir haben es auch, glaube 2021 oder 2022 hatten wir gewinnt.
Ich wusste, dass wir es in dieser Wohnung schon
ja,
mal gespielt haben.
Und es ist ein Spiel, das viel zu lang geht. Und damit meine ich
wie
wirklich viel
zu lang. Wie
lange
haben wir denn letztes Mal gespielt?
Ich glaube, wir haben fast eine Stunde gespielt.
Also es...
Das
Ziel
ist ja
des
bei uns
ist, dass man 3 Siegbedingungen erfüllt
das
und wer
ich
das als erstes schafft,
ziemlich cool Mechanismus.
Hat gewonnen.
Den finde ich sogar ganz cool tatsächlich, weil es quasi so eine kleine Achievement-Jagd ist.
Ja.
Und man auf verschiedene Sachen spielen muss. Wir haben gespielt, einen Moment, auch wenn du gewonnen hast, haben wir eine Dreiviertelstunde gespielt. Also,
ach ja, siehst du, habe ich mich extra beeilt.
Es ist sehr lange, glaub mir. Das ist in unserer Zeit sehr lange.
Es fühlt sich auch länger an.
Nö.
Doch, schon.
Das ist für mich ein Guilty Pleasure. Wenn ich das auspacke und es auf den Tisch bringe und es ist so schön, diese Karten mit den Ressourcen drauf, das ist 1:1 die Grafik aus dem Spiel. Das sind die Holzfällerhütten, das sind die Gewürzanbaustätten. Das ist so schön. Ich mag das. Ich finde, dass das so unfassbar gut diese Grafik einfängt.
Du hast gesagt, das ist für dich Nostalgie pur.
Nostalgie pur. Und ich mag das und es wird hier nicht ausziehen, auch wenn das extrem beschissen
ist. Oh nein.
Ist. Und du wirst es auch leider weiter öfter ab und zu mal spielen müssen. Es hat
ist auch
ein paar...
so, wir müssen auch jedes Mal die Regeln wieder lernen.
Ja, aber
das
die gehen auch wirklich
nicht.
Schnell. Ne? Also die gehen ja fix. Für 10 Minuten sind die wieder drauf.
Ja, trotzdem.
Es hat auch ein paar schöne Kniffe mit dem Goldsystem, den Insel entdecken, auch irgendwie ganz nett. Also ich finde es jetzt auch nicht wirklich komplett nur scheiße. Ich weiß aber auch, dass das keiner sich jetzt kaufen sollte, weil er denkt, das ist jetzt ein gutes Spiel. So.
Nein, kauft es euch nicht.
Aber ich wollte euch trotzdem teilhaben lassen, dass manche Spiele, auch wenn sie schlecht sind, trotzdem irgendwie jemanden haben, der sie vielleicht wertschätzt.
Aber absolut keine Kaufempfehlung von mir.
Ich würde gerne wissen, wie viele Leute dieses Brettspiel im letzten Monat gespielt haben. Das würde ich gerne wissen. Ich weiß nicht. Ich denke mal
kannst
nicht, dass.
Kannst du das nachgucken?
Ich kann das nachgucken, ja. Aber
ja,
das,
jetzt möchte ich das auch
aber
wissen.
Aber ich weiß nicht, ob das jetzt
wie
so schnell geht.
Wie viele Leute tracken das?
Ja, das, ich denke, da waren wir schon die Einzigen, ne?
Das wäre wirklich lustig, wenn wir jetzt im letzten Monat die Einzigen sind.
Also,
die das
also ganz ehrlich, das Spiel ist von 2004. Und es geht hier wirklich um. Es geht hier wirklich um ein Spiel, was. Jetzt keine großen, wie soll man das sagen, keine großen Wellen mehr schlägt. Das habe ich noch nie gehört, ja. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand außer uns noch spielt, bin ich ehrlich. Aber das ist auch okay, ich gucke mal gerade nach.
Kann man auch gucken, wie viele im letzten Jahr das gespielt haben?
Ja,
dann wäre es nämlich
Handy
noch lustiger,
so,
wenn da eine 1 stehen würde.
Auf dem Handy ist das immer alles so Mist.
Das kann ich nicht beurteilen. Ich benutze... kein Boardgame-Geek.
Ja, ach, jetzt ist das ist ja ein Podcast, da kann man ja ein bisschen länger.
Jo. Tja, nee, dann.
Da müssen wir jetzt einen Cut machen, ich muss das jetzt nachgucken.
Okay.
Also, ich habe nachgeguckt. Anno 1503 wurde natürlich nur von uns in diesem Monat gespielt.
Hast du auch nach dem Jahr geguckt?
Das kann man leider nicht, aber ach, ich habe in den Kommentaren mal nachgeschaut. Da gibt es doch einige Kommentare aus diesem Jahr noch.
Mhm.
Also, das Spiel lebt noch. Habe auch gesehen, dass es Leute gibt, die dieses Spiel schon, glaube ich, 49 Mal gespielt haben oder so.
Oh, ja, da also, kommen wir nicht ran.
Nee, da kommen wir nicht ran, da werden wir auch nicht rankommen. Aber es gibt sie, die Leute, die dieses Spiel im Jahr 2025 noch spielen scheinbar. Oder es zumindest noch so wie im Regal haben, wie wir auch. Von daher, sehr schön. Ich glaube, mehr müssen wir nicht zum Spiel sagen.
Nee.
Gehen wir weiter zum nächsten. Und das nächste Spiel ist ein Stichspiel. Und wer uns kennt, weiß, wir sind
Fans von Stichspielen.
Ja, auf jeden Fall. Und wir sind ja vor allen Dingen auch immer interessiert, wo gibt's denn die neuesten Kniffe, wo gibt's die neuesten Spielerfahrungen, was macht's denn ein bisschen anders? Und so bin ich auf das Spiel Fives gekommen, also wie Fünfen auf Englisch geschrieben, von dem Verlag CMYK.
Sehr schmerzenden Verpackungen.
Ja, die sind ja bekannt für ihre Vermarktungsstrategien beziehungsweise auch für ihre schönen Verpackungen und so weiter. Und
was haben die denn noch gemacht?
CMYK hat Spiele verlegt, wie aktuell das neue Quax. Aber die haben auch das Wavelength gemacht.
Ah, okay.
Oder auch, das, was ja gerade in aller Munde ist, auch das Hotstreak, was wir auch unbedingt jetzt demnächst ja auch noch ausprobieren müssen. Das steht nämlich auch da und es war auch eher der Grund, warum ich da bestellt habe, als das Fives. Und Wilmot's Warehouse haben die halt gemacht.
Ah, okay,
ne?
Ja.
Und Lacuna, also die haben schon eine sehr, sehr, sehr coole Komponentenqualität häufig. Und so ist es auch bei Fives. Ein Spiel der Magenta Series, so heißt es. Es ist ursprünglich erschienen im Jahr 2022 und ist von Taiki Shinzawa und designt worden, also ist designt worden von ihm und es gibt zwei Artists, aber die heißen SMLXL und Misaho Kuwe. Okay.
Okay, das sagt mir nichts.
Nein, also der Designer des Spiels hat unter anderem auch das Ghost of Christmas gemacht, was wir ja, meine ich, auch gespielt hatten.
Ah, ja, von Allplay.
Von Allplay, was ja, und ja. Auch das Neuen Leben.
Ja.
Das haben wir nämlich noch im Regal, das Neuen Leben, aber noch nicht gespielt. Und das Ghost of Christmas war, glaube ich, das mit Zeitreisen, ne? Meine ich, oder? Ja,
ja,
genau. Das war das mit Zeitreisen. Das war auch ganz nett, aber ja. Ich würde trotzdem sagen, Fives ist jetzt nochmal ganz anders. Und worum geht es? Wir haben ganz normal vier verschiedene Farben.
Eine davon ist Trumpf.
Eine davon ist Trumpf und eine ist Magenta.
und eine ist blau und eine ist grün.
Ja, genau. Und wichtig ist aber, dass wir jede Karte theoretisch umdrehen können und als eine Magenta 5 spielen können. Denn jede Karte hat quasi auf dem Rücken, ähnlich wie wir das jetzt auch schon bei Compile oder wie bei Air, Land & Sea gesehen haben, hat auf der Rückseite quasi auch nochmal eine aktive Seite, die man irgendwie ausspielen kann. Und das Ziel ist es, so ein bisschen Blackjack-mäßig eine bestimmte Punkteanzahl nicht zu überschreiten.
25.
Nämlich 25. Und wenn wir einen Stich gewinnen, bekommen wir die Punkte quasi, die wir als Karte in diesen Stich reingespielt haben, mit dem wir ihn gewonnen haben, kriegen wir als Punkte. Und wir versuchen dann eben nicht über 25 zu kommen.
Genau.
Das ist
und
nicht
am Ende, einfach. Am Ende der Hand gewinnt derjenige, der am nächsten am 25 ist, die meisten Punkte. Und dann wird das so ein bisschen herabgestuft und wer über 25 ist, muss sogar einen Punkt an den Sieger abgeben.
Wenn er bis dahin
wenn
schon mal
einen
hatte.
Und dann spielen wir vier Runden und wer am Ende der vier Runden die meisten Punkte hat, hat gewonnen.
Eigentlich super einfach. Magenta ist auch nicht die Strumpffarbe, das ist grau. Jetzt ist aber der Clou, wir können eine Karte nur umdrehen und als 5 spielen, wenn wir entweder von dieser Farbe nur noch eine Karte haben, ja, ist ja auch egal welche, oder wenn wir wenn wir Magenta bedienen müssen, ne?
Ja, oder wenn wir halt nicht bedienen können, dann können wir auch eine Karte als Magenta 5 spielen.
Ja,
oder
und
wir können
wenn
eine Magenta
aufspielen.
5 aufspielen.
Ja.
Und der eigentliche Clou ist ja, dass nur eine Magenta 5 im Stich sein darf.
So ist es.
Und das
unterschätzt
das Problem.
Man. Ja, und das unterschätzt man, weil natürlich dann auch also wir haben es mit meinen Eltern gespielt, auch gleich zweimal, weil es auch gut angekommen ist, wobei meine Mutter ganz ordentlich geflucht hat. Das ist ein Spiel, bei dem man sich definitiv auch ärgern kann.
Ja, aber du warst ja auch sehr besserwisserisch.
Ja,
du hast allen die Welt erklärt.
Ich bin der Meinung, dass das Spiel nicht einen großen Glücksanteil hat. Und da rücke ich auch nicht ab von dieser Meinung. Das begründe ich auch damit, dass ich, je länger das Spiel ging, auch besser wurde. Klar, Kartenspiele haben immer einen ganz kleinen Glücksanteil drin, aber wenn du jetzt beispielsweise nur hohe Karten hast in diesem Spiel, dann geht es eher darum, dass du guckst, wie du diese hohen Karten loswirst.
Das ja, heißt, aber ich stimme schon zu, wenn du nur hohe Karten hast, ist das schwierig, alle davon auch loszuwerden.
Schwieriger, als hättest du weniger, das ist richtig, ja. Aber es ist möglich und es ist so, dass du nicht verloren hast, wenn du jetzt irgendwie alle 13er auf der Hand hast. Auf gar keinen Fall, sondern...
Aber es ist schon schwierig.
Ja, aber dann geht es darum, dass du einen Stich vielleicht auch am Anfang schnell bekommen kannst, weil solange ja noch jeder Magenta hat und das unterschätzt man nämlich auch extrem, weil ich sag mal, Magenta ist ja eine normale Farbe und die ist auch irgendwann leer gespielt. Und wenn du dann jedes Mal eine Magenta 5 aufspielst oder so, dann das hilft dir nicht, weil dann kriegst du alle Stiche. So, dann kriegst du jedes Mal die Magenta 5 als Punkt, weil halt jeder sich auch freut, dass er jetzt irgendwas anderes abschmeißen kann. Und das unterschätzt man, ne? Deshalb sollte man vielleicht eher am Anfang auch mal einen Stich gewinnen, um dann mit einer Magenta 5 vielleicht auch die höheren Magenta-Nummern
noch
rauszuzahlen.
Ja, aber das geht ja jetzt sehr ins Detail.
Es ist ein Spiel, wo ich der Meinung bin, man hat eine Lernkurve. Es hat eine sehr schöne Komponentenqualität, auch wenn viele sagen würden, das tut auch ein bisschen in den Augen weh.
Also ich sag definitiv, es tut in den Augen weh. Also ich finde das ein bisschen too much,
ja,
ehrlich gesagt.
Ich kann's
das
verstehen.
Ist schon sehr grell.
Ich mag es aber genau dafür auch irgendwie gerne. Es hat eine sehr ungewöhnliche Sleeve-Größe. Das war ein bisschen ätzend. Da musste ich mal wieder, obwohl ich hier einen riesigen Sleeve-Vorrat habe, nochmal welche bestellen. Aber es hat auch vor allen Dingen eine große Tüte drin mit extrem dicken Pappchips.
Die
Komponentenqualität, auch die Box an sich, ist mit so einem Schuber und so. Die ist schön produziert. Da kann man nichts sagen. Und das Ding ist definitiv ein Hingucker. So,
wie viel hast du dafür gezahlt?
Ich glaube, das kostet $25.
Na gut.
Dann muss es natürlich im Moment, das muss man zusagen, gibt es keine Lokalisierung hier oder keinen Vertrieb. Heißt, man müsste es in der USA bestellen und müsste dann auch Zoll darauf zahlen und natürlich Versand. So frei bin ich. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist für mich jetzt eins der besten Stichspiele überhaupt. Aber es gehört schon zu denen, wo ich sage, die bringe ich definitiv gerne nochmal mit zu meinen Eltern.
Ja, ich finde, es hat Spaß gemacht. Also wir hatten ja zwei schöne Runden und Freude daran. Deswegen, ja.
Schön, dass du gähnst, ja.
Oh, es tut mir leid. Mitten während des Satzes. Es hat den Stichtest bestanden.
Würde ich auch sagen. Ich finde vor allen Dingen schön, dass es auch so ein bisschen... Also du versuchst ja auch aktiv, den anderen so ein bisschen reinzureiten.
Ja,
und du
auf
freust
jeden
dich
Fall.
Auch darüber, wenn jemand natürlich zu viele Punkte hat, weil er dann nachher ja die Punkte abgeben muss.
Ja, und du freust dich, wenn du wirklich jemanden aktiv reinreiten konntest.
Ja, ja,
ist das
schon
ist
schön.
Immer schön.
Ja, also man braucht da, glaube ich, eine lockere Stimmung am Tisch. Das ist jetzt kein Spiel, wo du jemanden haben solltest, der es dir auch übel nimmt, wenn du ihn mal da irgendwie kaputt machst oder so. Aber ich finde, die Mechanismen hörten sich am Anfang nicht so spannend an, wie das Spiel nachher doch war. Also am Anfang, ich fand, das war ein cooler Pitch, aber ich glaube, auch nach der Regelerklärung hatte man jetzt nicht das Gefühl, dass man dachte, ja, das ist ja wunderbar spannend oder sonst ich es.
Mhm.
Sondern das war dann, in dem Spiel hat man gemerkt, wie verzahnt es eigentlich ist. Und das fand ich ganz cool.
Ja, auf jeden Fall, fand ich auch.
Ja, also auch von dir eine Empfehlung, von mir auch. Wunderbar.
Außer, sofern ihr das für einen angemessenen Preis ohne Zoll und Versandgebühr bekommt.
Oder ihr einen dicken Geldbeutel habt. Oder ihn dafür locker machen wollt. Ne?
Ja, das muss man ja dazu sagen. Ja. Also,
ja, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, das könnte schon eins der Stichspiele sein, die wir in diesem Jahr noch häufiger auf den Tisch bringen werden, gerade wenn wir in der Familienrunde sind.
Genau. Ja, in anderen Runden spielen wir ja nicht so viele Stichspiele.
Nee, ich glaube, ich werde es zum Spieletreff schon nochmal mitnehmen als Absacker. Ne, da ist der Robotrick letztes Jahr dann doch häufiger mal auf den Tisch gekommen. Bin ich mal gespannt. Freue ich mich drauf.
Sehr schön.
Ja, jetzt haben wir doch nur 4 Spiele geschafft, dafür aber auch ausführlicher über die gequatscht. Das ist ja eine Schande. Ne? Guck mal, am Anfang, wie lange wir, wie kurz wir über Spiele noch sprechen konnten. Jetzt auf einmal müssen wir die Spiele schon in die nächste Woche reinschieben.
Tja, du hast angekündigt, wie viele wir schaffen.
Nee, ich habe genau die angekündigt. Nächste Woche.
Und du hast gesagt, noch einige mehr.
Vielleicht.
Und noch mehr.
Nächste Woche geht es dann weiter mit Ezra und Nehemiah.
Das darfst du jetzt nicht ankündigen. Nein.
Wir wollen noch mal über Viticulture World sprechen.
Nein, lass das. Nachher haben wir ganz andere Spiele, über die wir sprechen wollen. Du kannst das nicht ankündigen. Nein.
Also wir sprechen nächste Woche.
Nein, wir sprechen über nichts.
Doch.
Nein, es bleibt alles flexibel.
Wir sprechen über Ezra und Nehemiah, über Viticulture World und wir müssen auf jeden Fall auch noch über Eternal Decks sprechen. Da habe ich nicht gesagt, dass wir es nächste Woche besprechen.
Dann hast du ja nur Spiele angesagt für nächste Woche.
Ja.
Eigentlich will ich nicht spoilern.
Ach so, aber wie die sind. Nö, nee, wir haben doch Eternal Decks noch dabei. Ich werde nicht verraten. Wir haben hier ja auch noch ein paar auf unserem Pile of Shame oder auf unserem Pile of Happiness.
Ja, aber zu denen werdet ihr da nichts hören, weil der Simon hat ja jetzt schon 3 Spiele angekündigt und am Ende schaffen wir nicht mehr.
Über Eons End Legacy können wir auch irgendwann noch sprechen. Da sind wir allerdings erst, glaube ich, beim 4. Boss jetzt, ne?
Ja.
Und das hat uns ja auch jetzt nochmal zurückgebracht, dass wir auch bei Aeons End jetzt wieder ein bisschen mehr invested sind.
Dass wir nochmal Bock haben, genau.
Da werden wir dann drüber sprechen, aber auch wie Iridia, wenn es fertig ist. Ich glaube, das ist am besten. Und dann kommen wir auch gar nicht in Verzug, vor allen Dingen, wenn wir dann nächste Woche ja auch schon einen Plan haben.
Nein. Ich dachte, du sagst
ja auch
jetzt noch mehr.
Ja,
nein,
wir natürlich
hör auf.
Auch noch, nein, das machen wir natürlich nicht. Ich würde sagen, bevor es hier eskaliert, wir machen hier keine falschen Versprechungen, zumindest versuchen wir es nicht.
Und, du!
Ja.
Du!
Ja. Vor allem ist auch gut, wenn wir nur über 4 Spiele sprechen, muss ich auch nur 4 Bilder für Instagram raussuchen, wo die Leute sich das Spiel angucken können. Weißt du?
Tja.
Also, guckt gerne vorbei, schreibt uns eine nette Nachricht oder auch eine nicht so nette Nachricht. Ist auch okay.
Nö, also ich finde, nicht so nette Nachrichten braucht ihr nicht schreiben.
Ja, ist die Frage auch, ob das sich lohnt dann, ne? Also,
was?
Wenn ihr uns unglücklich machen wollt, bitteschön. Ansonsten. Was soll das hier? Jetzt ist es auch wirklich eskaliert hier gegen Ende. Schreibt uns eine Nachricht gerne, wie ihr es fandet, ob euch Sachen interessieren. Und ich würde sagen, wir hören uns einfach nächste Woche. Und bis dahin, macht euch eine schöne Zeit.
Tschüss.
Ciao.